So, moin moin, zum Thema Teststrategie hier bei Was erlaube Schweden beim Podcast von Carsten, von mir aus Hamburg, Journalist und
Jan, Arzt aus Schweden in
Jan,
Malmö.
genau, du arbeitest in der Notfallaufnahme und wir haben uns überlegt, dass wir einen Podcast machen zum Thema Schweden und den sogenannten Sonderweg in der Corona-Zeit. Und wir haben in der vergangenen Woche sehr lange gesprochen und haben uns der Frage gewidmet, wie es in der Notaufnahme bei dir aussieht. Heute wollten wir ein bisschen darauf schauen, wie generell die Teststrategie ist in Schweden und auch in Deutschland, aber vor allen Dingen natürlich in Schweden. Jetzt machst du erstmal dein Fenster zu, ist auch ganz wichtig. In Deutschland ist es so, dass vor allen Dingen Menschen getestet werden, die, also es gibt eine Teststrategie, da gibt es auch ein Blatt Papier, was vom Bundesministerium für Gesundheit erstellt wurde. Und ja, man kann sagen, die Überschrift ist testen, 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 aber gezielt. In Deutschland wurde also sehr viel getestet. Wie war das denn in Schweden? Wurde in Schweden besonders viel auf das Coronavirus getestet?
Grundsätzlich kann man sagen, die Testkapazitäten in Schweden entsprechen nicht denen, die man in Deutschland hat. Wir haben natürlich auch getestet. Meine pauschale Meinung dazu ist, man hätte sicherlich viel mehr testen können, beziehungsweise ich hätte gerne gesehen, dass wir viel mehr testen, aber das war aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich. Hat Systemgründe, hat aber auch was mit der Strategie zu tun. Und am Anfang hat man hier in Schweden, als die ersten Fälle noch auftauchten, hat man genauso das gehandhabt, wie man das in Deutschland gehandhabt hat. Man hat versucht, jeden einzelnen Fall nachzuverfolgen und die entsprechenden Personen, die man testen können, zu isolieren, also eine Infektionsverfolgung zu betreiben. Und dann tauchten aber plötzlich Fälle auf, von denen man nicht sagen konnte, wie die sich angesteckt haben. Also wo es keinen bekannten sogenannten Indexfall gab. Und da begann, und da hat man mit gerechnet, ja, dass das irgendwann passiert. Ich kann nicht genau sagen, ob man damit gerechnet hat, dass das so früh passiert oder so spät passiert, also wie der Zeitfaktor da war. Aber man hat damit gerechnet und daraufhin hat man die Teststrategie hier in Schweden auch im Hinblick auf die geringeren Kapazitäten angepasst, weil man gesagt hat, okay, wir können nicht alle testen und wir können auch nicht alle Verdachtsfälle testen, sondern das Wichtigste für uns ist, dass wir die Diagnosen stellen für die Patienten, die ins Krankenhaus kommen. Damit hat man sozusagen eine Priorität 1 festgelegt. Alle Patienten, die mit dem Verdachtsfall Covid-19 aufgenommen werden müssen, werden getestet. Und das in Kombination mit der allgemeinen Maßgabe, wie wir wissen, nicht gesetzlich verordnet, sondern
Als Empfehlung gedacht.
als Empfehlung, starke Empfehlung gedacht, dass alle Mitbürger Schwedens auch nur bei den geringsten Symptomen sich selber zu isolieren haben, also zu Hause zu bleiben haben. Und am Anfang dann noch mindestens 2 Wochen, bis die Symptome, beziehungsweise bis die Symptome vorbei sind, also mindestens 2 Wochen und dann bis 48 Stunden nach dem letzten Symptom.
In Deutschland steht ja in dem Schreiben vom Bundesministerium für Gesundheit, rund 700.000 PCR-Tests in der Woche sind möglich und das sei flächendeckend über Deutschland verteilt. Die kann auch bundesländerübergreifend durchgeführt werden, diese Testung. Und wie ist das denn in Schweden? Wie viele PCR-Tests können da in der Woche gemacht werden? Hast du da Zahlen?
Ich habe da Zahlen, also ich müsste das mal kurz nachgucken. Ich hatte das nämlich hier mir auf dem Computer zurechtgelegt, aber rund 35.000 Tests werden gefahren. Ich hatte das nämlich, warte mal, das wurde hier auch kurz heute noch in der aktuellen Pressekonferenz. Genau, also wir testen letzte Zahl, das ist jetzt aus der letzten Woche, ungefähr 36.000 Individuen sind pro Woche in der letzten Woche, dokumentierten Woche, das ist die Kalenderwoche 22, das ist also letzte Woche, haben wir 36.000 PCRs gemacht.
Und wie viele sind davon positiv gewesen?
Und davon sind ungefähr, das ist ja auch wieder so ein Balkendiagramm, dass man nur ungefähr sagen kann, ich würde sagen, ungefähr 3.000 davon sind positiv, vielleicht ein bisschen mehr. Also sagen wir ungefähr 10% sind positiv. Die maximalen nationalen Testkapazitäten belaufen sich, glaube ich, mittlerweile sogar auf irgendwas zwischen 80.000 und 100.000 PCRs pro Woche, spricht man da.
Die werden nicht ausgeschöpft?
Und die werden im Moment auch nicht ausgeschöpft. Und warum das so ist, darauf kann ich keine Antworten geben. Ich nehme mal einfach an, dass das vielleicht auch eine Proportionsfrage ist. Ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun, das haben wir hier am Anfang gemerkt, weil das Gesundheitssystem grundsätzlich ein bisschen anders strukturiert ist hier in Schweden als in Deutschland. Man kann sagen, es ist also, was jetzt bei den Amerikanern mal als Single-Payer-Healthcare-System bezeichnet wird. Das heißt also, nicht wie bei uns in Deutschland, wo es eine viele Anzahl von Krankenkassen gibt, die im öffentlichen Auftrag Krankenkassenbeiträge verwalten und dann entsprechend einem Katalog verteilen und die Krankenhäuser bezahlen oder die entsprechenden, wie soll man sagen, Gesundheitsdienstleister bezahlen. Ja, so ist es in Schweden direkt steuernfinanziert. Das heißt, es gibt also eine Instanz, die mit Steuergeldern alle Aufwendungen, die der Staat für Gesundheitswesen ausgibt oder für Patienten ausgibt, bezahlt. Und damit gibt es auch einen starken Antrieb dafür, Kosten zu minimieren, gibt es natürlich im deutschen System auch, aber vor allen Dingen gibt es keinen Marktgedanken, ja, und das hat in Kombination mit einer regional strukturierten einem regional strukturierten Gesundheitswesen, das ist so wie in Deutschland auch, Gesundheit ist halt auch Ländersache, führt das halt dazu, dass eine nationale Teststrategie ja auch regional umgesetzt werden muss. Und kann dazu nichts Sicheres sagen. Ich habe einen Kollegen von mir, der also hier in der Region Skåne in einer sogenannten Analysegruppe sitzt. Und es gibt Andeutungen darüber, dass es bei unseren Laboratorien oder bei der Einheit, die alle Laboratorien in Skåne betreibt, ja, das wird alles regional organisiert, dass es da offensichtlich man da nicht richtig kapiert hat am Anfang, was die Stunde geschlagen hat, nämlich dass wir ranklotzen müssen. Und dass man an der Stelle nicht richtig verstanden hat, dass das auch bedeutet, dass man eventuell rund um die Uhr arbeiten muss. Weil das ist ja traditionell ein Sektor im Gesundheitswesen, der eher 9-to-5 arbeitet. Ne? So. Und sickerte so zwischendurch durch, da habe ich nichts Belastbares zu. Aber dass das unter anderem ein Problem ist. So. Und alles zusammengenommen, hat man sich jetzt also darauf geeinigt am Anfang, okay, wir versuchen mit unseren Maßnahmen die Eltern zu schützen und die Risikogruppen. Genau, und das muss man mal ganz klar sagen. Wir haben ja auch ein Video dazu online gestellt, wo einer der Seniorenberater und auch ehemaliger Chef der Gesundheitsbehörde hier in Schweden gesagt hat, das haben wir nicht gut hinbekommen. Das haben wir verschlafen und deswegen auch die hohe Todeszahl. Aber in Kombination mit den allgemeinen Maßnahmen testen wir nur die ins Krankenhaus kommen, so dass wir unsere Testkapazitäten langsam hochfahren können. Jetzt haben wir die Testkapazitäten so hochgefahren, dass wir auch andere Kategorien, Personenkategorien testen können. Und jetzt wird im verstärkten Maße Krankenhauspersonal und Pflegepersonal getestet, nämlich alle die, die auch Symptome haben, um auf der einen Seite natürlich die zu finden, die krank sind und die auf jeden Fall zu Hause bleiben müssen, aber auch um die zu finden, die nicht krank sind und zuzusehen, dass die wieder zurück zur Arbeit können. Ja, weil das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Wir haben hier das Erlebnis, einige Abteilungen haben schließen müssen.
Ja, im Krankenhaus.
Im Krankenhaus, ja. Also eine der Infektionsstationen, die für die Pflege der Covid-19-Patienten vorgesehen war, musste ihre Kapazitäten reduzieren, weil viele vom Personal oder verhältnismäßig viele vom Personal auch sich angesteckt haben. Soweit ich weiß, ist davon keiner ernsthaft krank geworden. Aber das bedeutet natürlich, dass die zu Hause bleiben müssen und dass die jetzt bei aktueller Strategie ja mindestens 7 Tage zu Hause bleiben müssen und damit erstmal eine Woche ausfallen. Ja, vielleicht vor allen Dingen, wenn man sie ganz, ganz früh im Verlauf getestet hat. Vielleicht noch getestet hat, bevor sie überhaupt Symptome hatten. Ja, ja. Dann muss man sogar noch auf den Symptomausbruch warten. Möglicherweise und dann 7 Tage drauf. Das heißt, da fehlen die Leute plötzlich eine Woche lang. Und aus diesem Grund hat man jetzt also Tests angeboten. Ich bin ja so auch auf diese Weise getestet worden und daher sieht man jetzt das und das Verhältnis ist ungefähr Hälfte, Hälfte, ja. Also Hälfte ist Patienten, Hälfte ist
Personal.
Personal.
Aber sind das denn, es gibt ja diese PCR-Tests, die dann die laufende Erkrankung nachweisen. Hm. Dann auf der anderen Seite gibt es die Antikörpertests,
genau.
Die lange Zeit noch nicht verfügbar waren, diese Schnelltests. Werden dann auch Antikörpertests gemacht bei
Krankenhauspersonal?
Genau, Personal.
Ja, und da habe ich versucht, ein bisschen zu recherchieren. Also beim Krankenhauspersonal bei uns zum Beispiel wird es noch nicht flächendeckend gemacht. Du hast jetzt gerade Antikörper-Schnelltest gesagt. Wenn man nochmal ganz schnell durchgeht, dann also nochmal allgemein sagt, welche Testmodalitäten es gibt. Es gibt ja die PCR. Das ist ein Test, der weist das Virus auf Erbgutebene nach. Und ist gut geeignet dafür, dass die aktuelle Infektion oder ja, im Prinzip das aktuelle Infektionsgeschehen zu detektieren. Dann gibt es die angesprochenen Antikörpertests und das ist ein Verfahren, das sind noch keine Schnelltests, das ist auch ein Labortest. Das heißt, man muss dafür Blut abnehmen und dann wird ein Verfahren gemacht, das nennt sich ELISA, das muss ich jetzt nicht weiter erklären, aber das ist sozusagen
Ein aufwendigeres Verfahren,
da muss man auch einen anderen Antikörper noch dazu tun und so weiter. Und damit kann man Antikörper nachweisen. Das ist aber laborgebunden. Und dann gibt es noch Schnelltests. Und diese Schnelltests, also die Schnelltests, den ich gerne sehen würde, der meinen Arbeitsalltag wesentlich einfacher machen würde, sind nicht Antikörper, sondern Antigen-Schnelltests. Vergleichbar mit dem, was es auch für Streptokokken gibt. Ne? Wenn man eine ordentliche Mandelentzündung hat, dann kann man auf Streptokokken oder aber auf Epstein-Barr-Virus, also Pfeiffer'sches Drüsenfieber, Mononukleose testen. So. Und warum kann man das machen? Ja, weil man weiß, okay, da befindet sich so viel Antigen, also Bakterium beziehungsweise Virus an dem Platz, an dem man testet. Das macht man in der Regel auch mit so einem Rachenabstrich. Ja, der wird dann in so eine Flüssigkeit getan und dann wird das auch mit einem kleinen Bedside-Automaten wird das analysiert und beziehungsweise man kann das dann mit so einer Farbreaktion machen und das ist aber auch sozusagen ein Nachweis, eines Oberflächenmerkmals eines Bakteriums oder eines Virus. So, es weist also das Virus oder das Bakterium selber nach.
Und vor allen Dingen schnell.
Und vor allen Dingen schnell, ne? Also innerhalb von 20 Minuten. So. Und die sind nicht ganz so sicher und sensitiv, also nicht ganz so empfindlich wie zum Beispiel die PCR. Aber es, auch da kann man sogar auch noch eine gewisse Quantifizierung machen, aber es würde einem den Arbeitstag deutlich erleichtern, wenn man wüsste, okay, derjenige, der hier mit 3 Tagen Husten und Fieber vor mir steht, ist negativ, dann ist das halt, ist da halt, also gibt immer ein gewisses Restrisiko, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der tatsächlich das Virus trägt, ist unwahrscheinlich, weil es immer noch in dem Zeitraum ist, in dem man vermutet, dass man eine hohe Viruslast im Rachen hat.
Ja. Aber das gibt es noch nicht.
Und das geht, also es gibt wohl Teste, aber keiner von denen ist so zuverlässig getestet, dass man das an breiter Front benutzen möchte. Vor allen Dingen, und davor warnt man ja auch, also vor allen Dingen auf privatem Niveau. Und es wurde ja zwischendurch auch mal, wurde ja immer mal gefragt, ja, warum testen wir denn nicht, also hier, und ich habe das auch aus Deutschland gehört, warum testen wir denn nicht flächendeckend alle Menschen, jetzt mal abgesehen davon, dass wir begrenzte Testkapazitäten haben. Es ist auch noch so, dass die Verbreitung des Virus ja relativ gesehen zur gesamten Bevölkerungsmenge immer noch relativ gering ist. Ja, also man spricht da von der sogenannten Prävalenz, und die Prävalenz, das ist also die Anzahl der Leute, die just in diesem Moment erkrankt sind, ja, ob nur mit Symptomen oder ohne. Und habe mir heute wieder Herrn Drosten angehört, und man geht immer noch von Ziffern im einstelligen Prozentbereich aus. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand überhaupt die Krankheit hat, ist immer noch relativ gering. Und egal wie gut mein Test ist, also wenn er nicht 100% hat, sondern die richtig guten Tests sind halt, haben eine sogenannte Sensitivität von 98% oder so. Das heißt, sie finden 98 von 100 Getesteten und eine Spezifität auch, sagen wir auch, von 98%. Dann, das heißt also 98 von 100 Getesteten sind negativ getestet, und dann gibt es 2 falsch positive, und da muss man halt sagen, dann tritt etwas, ein statistischer Effekt ein, das nennt sich bedingte Wahrscheinlichkeit, und das führt kurz gesagt dazu, dass man bei relativ geringer Wahrscheinlichkeit überhaupt die Krankheit zu haben, immer noch eine relativ hohe Anzahl, also wenn man da also 80 Millionen Leute testen würde, würde man immer noch eine verhältnismäßig hohe Anzahl falsch positiver Teste kriegen. Und mit bisher nicht vorhersehbaren Konsequenzen, weil dann müssen die sich isolieren, ja, dann können die vielleicht noch weniger zur Arbeit gehen, wenn das jetzt auch noch wieder dann Lehrer betrifft, ja, dann entdeckt man womöglich, wenn man jetzt auch übergeht zur Cluster-Testung oder so, dann macht man vielleicht wieder eine ganze Schule dicht, obwohl da einer falsch positiv getestet wurde und so weiter und so weiter und so weiter. Und deswegen ist das im Moment noch keine Strategie. Das wird aktuell werden, wenn wir dann, um das abzuschließen, wenn wir dann sowas haben wie, dass das Virus bei uns endemisch geworden ist, dann ist es eine Variante, dass man testet und sagt, okay, du hast Corona, dich müssen wir isolieren.
Wir hatten aber beschrieben, dass es eine Teststrategie in Schweden gibt mit Prioritäten 1, 2, 3, 4. Mhm. Kannst du zusammenfassen, welche Prioritäten das sind? Also eins, Priorität, hast du gesagt, ist Krankenhaus. Die Leute, genau, die kommen.
Genau, Priorität 1 sind Patienten, die wir mit Symptomen, die einen Verdacht zulassen, dass es sich hierbei um Covid-19 handelt, und die aufgenommen werden müssen. Das heißt, und Aufnahmegrund ist zum Beispiel, wenn man Sauerstoff braucht. Ja.
Ja.
Und die zweite Kategorie, also, und dann kann man sozusagen, ein Teil dieser Kategorie sind auch mittlerweile sind das dann auch Menschen, die in einem Altenheim leben. Ja, das machen wir auch, dass wenn wir, selbst wenn wir, wenn ein älterer Mensch zu uns kommt und wir sagen, okay, könnte Covid-19 sein, aber ansonsten geht's der älteren Dame da noch ganz gut. So, braucht keinen Sauerstoff, ist sogar fit beim Belastungstest, bei dem du behauptest, dass ich schaue nur zu.
natürlich, weil ich belastbar bist.
Dann und es keine, also und auch keinen anderen, also schwerwiegenden Krankheitsverdacht gibt, ne, dann schicken wir die wieder zurück, aber wir testen die.
Ja, das ist ja der Vorwurf in dem Spiegelartikel, dass ihr eure Alten verrecken lasst im Altenheim. Aber können wir gleich mal zukommen. Priorität 2, bitte.
Priorität 2. Und Priorität 2 ist jetzt also Krankenhauspersonal, also alle Personalkategorien, die patientennah arbeiten.
Ja.
Und Kategorie 3 sind andere gesellschaftswichtige Funktionen. Und das ist dann nicht mehr so genau definiert, aber man könnte halt, also was einem da als erstes einfällt, ist halt Feuerwehr, Polizei, vielleicht im gewissen
Pflegepersonal?
Umfang. Ja, Pflegepersonal
fällt schon Priorität 2.
Das ist Priorität 2. Also Pflegepersonal und Krankenhauspersonal ist Priorität 2.
Okay.
Und aber andere gesellschaftswichtige Funktionen, so wie Polizei, vielleicht auch
Journalisten.
Die sind auch zusammen, aber die können auch im Zweifelsfall, so wie du, von zu Hause aus
arbeiten. Okay.
Im Fieberthermometer im Hintern. Und dann Priorität 4 ist sozusagen alle Normalsterblichen.
Und die werden aber gar nicht getestet gerade in der Regel.
Genau, die werden auf jeden Fall nicht PCR getestet. So. Und das, was jetzt gerade passiert, ist, dass die Folkhälsomyndighet, dann FHM, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wann die angefangen haben, aber sie haben, glaube ich, Woche 18 haben sie angefangen, Kalenderwoche 18, das war also noch Ende April, haben sie angefangen, Antikörpertests zu machen. Und haben dann auch, und das ist Teil der nationalen Strategie, auch diesen dann regelmäßig durchzuführen und auch nochmal jetzt eine Woche im Sommer und dann nochmal eine Woche im Herbst. Und die aktuellen Zahlen, die heute auf der Pressekonferenz genannt wurden, beschrieben da also ungefähr, ich glaube, 8% bei den
unter 19-Jährigen
hattest du. Unter 19-Jährigen, genau. Es waren dann gut 6% bei den 20- bis 64-Jährigen und bei den Menschen über 65 waren es ja ungefähr 3%.
Okay, also weit entfernt von Herdenimmunität.
Genau. So, da kann man jetzt schon mal sagen, okay, und wir sind offensichtlich noch nicht bei der Herdenimmunität. Und das deckt sich auch mit einer Studie, die die Region Stockholm durchgeführt hat. Da hat man PCR getestet und da hat man das so gemacht, dass man Leute konnten sich online anmelden und dann wurde ihnen ein Testkit zugeschickt mit einer genauen Erklärung, was sie zu tun hatten, beziehungsweise sie konnten sich online anmelden und dann wurde randomisiert per Zufall ausgewählt, wer dran teilnehmen darf. Und man hat zugesehen, dass die Randomisierung trotzdem so stattfindet, dass ein repräsentativer Bevölkerungsdurchschnitt dabei entsteht. Und dann haben die Leute ein Testkit zugeschickt bekommen und haben sich selber getestet. Also man wollte auch vermeiden, dass jetzt Leute irgendwie pilgern und quer durch Stockholm fahren und ihr vermeintliches Virus noch irgendwie weitertragen. Und dann mussten sie das einschicken. Und da war es dann so, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, wann genau das war, aber da war es so, da lagen bei den unter 15-Jährigen waren es 2,8%, die PCR-positiv waren. Bei der Altersgruppe zwischen 15 und, also im weitesten Sinne Erwachsenen, war es zwischen 2,4 und 2,6%, glaube ich. Und bei den über 60-Jährigen oder über 65-Jährigen waren es tatsächlich nur 2,2% auch. Ja,
okay, also und da auch in der Gruppe, die eigentlich ja, würde ich sagen, Risikogruppe ist, auch am wenigsten.
Genau.
Jetzt gab es diesen Spiegelartikel, der sich damit beschäftigt hat, wie sich die Sterblichkeit entwickelt hat. Und der, ich sag mal, euer Chef-Virologe hat gesagt, dass diese hohe Sterblichkeit damit zu tun hat, dass wirklich tatsächlich, wie du es auch in den ersten Folgen gesagt hast, dass in den Altenheimen sehr, sehr viele Leute gestorben sind. Ja, auch dieses Pflegepersonal, gerade im Bereich Stockholm, viele infiziert waren und die das da reingetragen haben. Da ist der Vorwurf entstanden, hat mir kurz im Vorgespräch geklärt, dass ihr eure Alten im Altenheim verrecken lasst. Da wurde
ja, und,
ein bisschen aufgestoßen.
Ein letztes wurde noch zur Teststrategie, was noch parallel gemacht wurde, das hat man mittlerweile abgebrochen, war sogenannte Sentinel-Testung. Das heißt also, über die Allgemeinärzte einfach Querschnittsproben zu nehmen. Das machen die freiwillig. Und das ist eigentlich für Influenza gedacht. Das hat man dann auf Covid-19 ausgeweitet, und das gab es auch, nur das hat man jetzt aber, glaube ich, abgebrochen, weil es jetzt sozusagen nationale spezifische Testung für Covid-19 gibt. So. Und da hat man übrigens auch gesehen, dass die Influenza plötzlich abbrach, nachdem alle diese Social Distancing Maßnahmen eingeführt wurden. Was dafür spricht, dass die funktionieren, weil die Influenza im Prinzip, die war zwar schon am Auslaufen, aber wäre noch ein bisschen ausgelaufen, und hat da plötzlich, gab es keine Übertragung von Influenza mehr.
So. Ja, also, ach so, okay, du sagst sozusagen, das ist ja spannend, du sagst, es gibt Belege oder Hinweise darauf, dass auch die Social Distancing Maßnahmen in Schweden, die ja dann eben auf Freiwilligkeit und so weiter beruhten, dazu geführt haben, dass die Influenza-Welle schlagartig abgeebbt ist, aber Covid-19 nicht so schnell.
Also Covid-19, da hatte man noch nicht genügend Daten, kann man sagen, aber man konnte sehen, dass, und jetzt muss man das auch vorsichtig betrachten mit dieser Sentinel-Testung, da melden sich alle sogenannten Wurzentralen, also früher, oder in Deutschland würde man sagen, allgemeinärztliche Polykliniken, weil ist ja alles staatlich hier, melden, können da freiwillig dran teilnehmen. So, das ist kein exakter Querschnitt der schwedischen Bevölkerung.
Okay.
Aber an den Stellen, an denen es verlässlich getestet wurde, konnte man sehen, dass nachdem die Social Distancing-Maßnahmen eingeführt wurden, die Influenza abbrach, was man als Zeichen dafür genommen hat, dass hier Übertragungsketten unterbrochen werden. Ja? Also, dass das funktioniert. Und natürlich sieht man es auch in wahrscheinlich, ich gehe davon aus, das wurde nicht so genau formuliert, natürlich sieht man das auch bei Covid-19, aber Covid-19 hat halt ein anderes Übertragungsverhalten und ist halt, was mit dem, was wir wissen, überträgt sich wahrscheinlich leichter, ja. Und dabei ist das jetzt ja offensichtlich nicht so deutlich, ne? Sonst hätten wir die Entwicklung ja nicht gehabt. So. Ja. Und jetzt zu dem Spiegelartikel. Ja, hier in der Woche kam ein Spiegelartikel raus, sozusagen, wie geht es Schweden, oder eine kurze Zusammenfassung, wie Schweden sich
in der Corona... Wie gut kommt Schweden auf seinem Sonderweg durch die Krise, eine
Zwischenbilanz
in Zahlen.
Genau. Und jetzt kann man grundsätzlich erstmal sagen, ja, also der Artikel ist nicht falsch, sondern man sieht, dass alles... dieses Abflachen der Kurve und so weiter funktioniert in Schweden. Sie haben so ein Diagramm da, ja, so ein Heatmap-Diagramm. Und da sieht man, dass das natürlich in Schweden weniger langsam läuft.
Weniger langsam?
Weniger schnell abflacht.
Ja, genau.
Und ich glaube, dass das auf der einen Seite mal mit der Teststrategie zu tun hat, weil wir immer noch viel weniger testen und sehr viel gezielter testen, nämlich nur bei immer noch, also die überwiegende Anzahl immer nur noch bei Leuten, die Symptome haben und aufgenommen werden, oder aber im unmittelbaren Umfeld dieser Patienten arbeiten. Und dass man, wenn man breiter testen würde, könnte man die Theorie aufstellen, dass das dann doch auch den anderen Heatmaps ähnlicher wird. Aber das kann man schwer sagen. Und man und die aktuellen Antikörperzahlen, also Serologiezahlen, geben das vielleicht auch nicht richtig her. So, was man sagen kann, die Zahl der neuen Intensivfälle und die Zahl der neu Verstorbenen pro Tag sinkt weiterhin. Die Zahl der neu getesteten befindet sich jetzt auf, oder neu positiven Fälle befindet sich jetzt pro Tag oder pro Woche befindet sich auf einem gewissen Plateau. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir jetzt, ja, unsere Testkapazitäten auch etwas ausgedehnt haben, vor allen Dingen auf
Personal auch.
Personal. Und die natürlich a priori eine höhere Wahrscheinlichkeit haben,
ja,
positiv zu testen. So. Das, was mir an dem Artikel nicht so gut gefallen hat, ist, also man, der grundsätzliche Tenor, finde ich, ist immer so ein bisschen dieses nee, so, jetzt habt ihr was anderes gemacht und jetzt werdet ihr schon sehen. Ich glaube, und das hat er ja, Herr Drosten auch irgendwann gesagt, ich finde es schwierig, sozusagen mit dem Finger auf unterschiedliche Länder zu zeigen, wie die da durchkommen. Und dann die Nase darüber zu rümpfen oder die Augenbrauen zu heben, wenn jemand was anderes macht. Das sage ich natürlich wahrscheinlich auch, weil ich in dem Land lebe, das es jetzt anders macht. Aber was mich da konkret gestört hat, ist, dass nicht so richtig klar wird, also dass nicht deutlich gemacht wird, wofür die hohe Zahl der Toten womöglich stehen kann. Und dass es möglicherweise nicht primär mit dem Nichtzwang hier in Schweden zu tun hat. Und dann halt die Tatsache, dass es so formuliert wird, das befürchtete Triage-Szenario blieb aus. Dieser Beschluss wurde in die Altenheime verlagert. So. Und das stimmt so nicht. Ja, sondern man kann, ja, es ist wieder ein kleiner Exkurs. Man müsste dazu sagen, dass die intensivmedizinische Kapazität in Schweden von vornherein geringer ist. Auch auf, wahrscheinlich auch per capita betrachtet, verglichen mit Deutschland. Und das hängt wieder auch mit dem Gesundheitssystem in Schweden zusammen. Nämlich, dass man, weil man ein direkt steuernfinanziertes System hat, sich genau überlegt, wie viele Ressourcen man an bestimmter Stelle platziert. Und ich will mich da diplomatisch ausdrücken, weil ich auch selber im deutschen System nie gearbeitet habe. Aber ich habe das Gefühl, dass in Deutschland auch möglicherweise Leute intensivmedizinisch behandelt werden, die man in Schweden aus triftigen medizinischen Gründen nicht mehr auf einer intensivmedizinischen Station behandeln würde.
Man kennt das ja aus Deutschland dass manche Dinge gemacht werden, wo viele Mediziner sich wahrscheinlich unter der Hand fragen, müssten wir das jetzt eigentlich machen oder geht es am Ende nur darum, etwas abzurechnen, was man abrechnen kann, um ja mehr Geld zu verdienen. Und du sagst, da diese Notwendigkeit nicht da ist, in Schweden oder weniger da ist, wird vielleicht da genauer geguckt.
Genau, denn so, man muss dazu sagen, es gibt nicht das perfekte Gesundheitssystem. Und das schwedische Gesundheitssystem hat an anderen, offensichtlich ja, im Hinblick zum Beispiel auf Testkapazitäten, an anderen Stellen seine Schwächen. Ja. Aber was ich hier erlebe, ist, dass tatsächlich bei solchen Überlegungen man als Arzt eine größere Freiheit hat, kritische medizinische Beschlüsse zu fassen und in diesem konkreten Beispiel auch zu sagen, ich glaube, diesem Patienten ist mit Intensivmedizin nicht geholfen. So, und was meine ich damit konkret? Wenn wir das an einem Beispiel durchexerzieren, dann nehmen wir einen 84-jährigen Mann, der hat schon eine KHK, also eine koronare Herzerkrankung, hat vielleicht auch schon einen Herzinfarkt gehabt, hat 30 Jahre lang geraucht, hat eine eine milde Form von chronisch obstruktiver Lungenerkrankung, COPD, und vielleicht einen milden Altersdiabetes. So, all das sind Risikofaktoren, Risikofaktoren für Covid, also im Hinblick auf eine Covid-19-Erkrankung,
Aber auch generell.
Aber auch generell. Und weil er schon auch eine mittelgradige Demenz hat, wohnt er nicht mehr zu Hause, sondern wohnt in einem speziell dafür angepassten Altersheim. So. Wenn dieser Mensch jetzt an Covid-19 erkrankt, an einer schweren Form von Covid-19, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das, wie wir sagen, neurologisch intakt überlebt, also mit gleichbleibender oder minimalem Verlust an Lebensqualität überlebt, äußerst gering. Weil man muss sich vorstellen, dieser Mensch muss jetzt bei Maximalbehandlung auf eine Intensivstation. Er muss beatmet werden. Diese Beatmungsbehandlung haben wir gesehen, die Leute versterben im Mittel irgendwas zwischen 10 und 14, vielleicht auch ein bisschen länger, Tagen unter der Beatmungsbehandlung, ja, weil es irgendwann nicht mehr geht. Und sagen wir, selbst wenn er das überleben würde, dann hat er, ich kann die genauen Ziffern nicht, aber pro Tag eine substanzielle Masse an Muskelmasse abgebaut, weil man sich ja
nicht bewegt.
Man kriegt Medikamente, dass man sich nicht bewegen kann. Man kriegt sogenannte Muskelrelaxanz, ja, damit man beatmet werden kann. Das heißt also, wenn man mit der Intensivtherapie mit ihm fertig ist, dann geht er nicht fröhlich pfeifend am Stock von der Intensivstation runter, sondern dann steht lange, lange Rehabilitation an. Mit zweifelhaftem Erfolg. Ja, also
da wird sich dann in Schweden eher dagegen entschieden und wird gesagt, genau, wir versuchen genau, noch ohne Maximalmedizin noch rauszuholen, was rauszuholen ist, aber
genau,
und da wird nicht übertrieben, um es mal so zu sagen.
Genau, also weil, und da ist es dann natürlich, und natürlich gehen wir nicht sozusagen durch die Altenheime und zeigen mit dem Finger, der nicht, der nicht. Ja, sondern das wird dann natürlich auch in der Zusammenschau mit dem Patienten selber, mit den Angehörigen, wird das natürlich besprochen. Und wir, im Idealfall hat der Hausarzt schon zusammen mit dem Patienten und mit den Angehörigen einen entsprechenden Entschluss gefasst und verfasst, so dass, wenn das Schlimmste passiert, es vielleicht sogar auch so ist, dass man sagen kann, okay, dieser Patient kommt noch nicht mal mehr ins Krankenhaus, weil man auch bedenken muss, einen alten Menschen aus der Sicherheit seiner gewohnten Umgebung rauszureißen in das Neonlicht eines Krankenhauses, um dann alle möglichen unbequemen, schmerzhaften Prozeduren durchzuführen, ist in meinen Augen auch nicht immer der richtige Weg. Und da muss man einen guten Mittelweg finden. Und hier in Schweden ist es halt so, dass ich es erlebe, dass man als Arzt eher das Mandat hat, auch
eine kritische Entscheidung zu fällen.
Eine solche kritische, und die fällen wir ja auch nicht alleine, ne? Also ich hole mir dann, wenn ich eine solche Entscheidung treffen muss, die muss formal auch mit einem zweiten approbierten Kollegen, also und am besten natürlich einem erfahrenen Kollegen, abgestimmt sein. Und so machen wir das dann auch. Ja? Und das führt halt dazu, dass, ja, in Kombination mit der Tatsache, dass sich dieses Virus relativ schnell in der alten Bevölkerung breit gemacht hat, Leute versterben. Ja? Aber auch in den Altenheimen gibt es Möglichkeit zur Palliation. Das heißt, dann gibt es mobile Ärzteteams oder Pflegeteams, die hier in Schweden ist es ja so, dass auch die Krankenschwestern intravenöse Medikamente verabreichen dürfen, also Braunylen legen, intravenöse Medikamente verabreichen mit einer gewissen Delegation, und dann kriegen die Patienten entsprechende Medikamente, wenn sie es denn brauchen. Und was passt Patienten natürlich auch, dass Leute dann ins Krankenhaus gebracht werden, aber wir sehen das dann halt, dass...
Okay, also wir klären auf, wir lassen die Alten nicht verrecken, sondern da wird vielleicht ein bisschen genauer hingeschaut und medizinisch eine andere Entscheidung getroffen
als genau, in Deutschland. Genau. Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, letztes Wort. Viele der älteren Menschen wollen das gar nicht. Ja, also ja. Das ist kein, natürlich auch kein Freifahrtschein, aber wenn man in aller Ruhe das besprochen hat und ihn und den Leuten den Ausblick, einen Ausblick gewährt hat, dann wollen die das auch gar nicht. Denken ja, das ist okay so. Ja, und da stellt sich dann am Ende die Frage sozusagen, was ist die Autonomie? Ja, also fasse ich den Beschluss, trotzdem meine Enkel zu besuchen mit dem Risiko, dass ich mich anstecke und möglicherweise, dass ich mein Leben um ein paar Jahre verkürze, aber dafür noch eine gute Zeit gehabt habe, oder bin ich doch lieber vorsichtig und hoffe, dass ich sozusagen dieses Jahr auf jeden Fall noch lebe, damit ich auch noch in Zukunft meine Enkelkinder weiter treffen kann. Ja. Ja. Und das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss.
Jetzt sind wir am Ende der Folge ein bisschen abgedriftet auf die Frage, lasst ihr eure Alten in Wohnheimen und Altersheimen verrecken?
Nein.
Insgesamt haben wir über die Teststrategie gesprochen. Für nächste Woche planen wir was ganz Besonderes. Möglicherweise haben wir unseren ersten Gast. Wir verraten aber noch nicht wen, weil wir mal schauen müssen, wann und wie das klappt. Aber eigentlich wollen wir nächstes Mal den ersten Gesprächspartner oder die erste Gesprächspartnerin haben. Da werden wir schauen, ob das klappt. Und ja, jetzt erstmal vielen, vielen Dank, Jan.
Wieder mal gerne geschehen.
Einen Blick in Schwedens Teststrategie uns gewährt hast. Und dann würde ich sagen, hoffen wir, dass nächste Woche alles klappt mit der Gesprächspartnerin. Und ja, da freue ich mich sehr drauf.
Ja, ich mich auch. Wenn das klappt, wäre das super.
Sehr gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und schöne Grüße aus Hamburg nach Malmö.
Ja, schöne Grüße aus Malmö nach Hamburg. Tschüss.
Tschüss.